Grüß dich, wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen darüber. Wenn wir zweimal im Online-Gespräch oder am Telefon miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Nachdem ich die letzte Folge eingesprochen hatte, ist mir aufgefallen, dass ich ziemlich rumgemeckert habe, weil mir bestimmte Begriffe zu oft in der Diskussion über Mutismus vorkommen. Und explizit ging es in der vorigen Folge um Mut und um Angst. Und im Nachgang war dann die Frage da, welche Worte kommen mir denn zu selten vor? Also, was fehlt in der Diskussion über selektiven Mutismus? Und mir sind ein paar Begrifflichkeiten aufgefallen, die selten bis nie vorkommen. Mir ist aber auch was Positives aufgefallen. Es gibt eine erfreuliche Entwicklung. Der fachliche Austausch entwickelt sich durchaus. Aber erstmal zu den Begriffen, die mir momentan zu kurz kommen. Ich war in den letzten Wochen in verschiedenen Gesprächen. Ich habe aber auch an Vorträgen über selektiven Mutismus teilgenommen und die eine oder andere Veröffentlichung durchgeblättert. Und als ich da bewusst hingehört habe, welche Begriffe und welche Konzepte verwendet werden, ist mir aufgefallen, dass das in meinen eigenen Überlegungen zu selektivem Mutismus und auch in den Beratungsgesprächen, die ich gebe, ein bisschen anders ist. Manche Begriffe, die ich in jedem meiner Gespräche über selektiven Mutismus brauche, sind da nie oder jedenfalls nur sehr, sehr untergeordnet vorgekommen. Und über drei von diesen Begriffen möchte ich heute mit dir sprechen und dann auch noch eine positive Überraschung mit dir teilen, die ich hatte, als ich so darüber nachgedacht habe, welche Begriffe eigentlich verwendet werden. Das erste Wort, das viel zu kurz kommt in der Betrachtung von selektivem Mutismus, ist Überforderung. Für mich ist es komplett überraschend, dass kaum jemand von Überforderung spricht. Denn als ich selber mutistisch war, als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene, war Überforderung mein Grundzustand im Leben. Und deswegen könnte ich persönlich Mutismus kaum erklären, ohne dabei über Überforderung zu sprechen. Und was für mich dazu kommt, ist, dass die mutistische Blockade für die Person, die Mutismus hat, ein Ausdruck von momentaner völliger Überforderung ist. Aber nicht nur da spielt Überforderung eine große Rolle. Bleiben wir mal kurz bei den Mutismusbetroffenen. Für die Mutismusbetroffenen ist es so, dass in einer Situation subjektiv, also für die einzelne betroffene Person, etwas über die persönliche Reaktionsfähigkeit geht. Also eine Überforderung ist. Wäre diese Überforderung nicht da, würde es nicht zu dem Effekt kommen, den wir Mutismus nennen, nämlich dass Kommunikation, dass Kontakt, dass das erwartete Verhalten in der Situation funktioniert. Aber es geht in meiner Betrachtung der mutistischen Blockade bei weitem nicht nur um die Überforderung des Mutismusbetroffenen. Mindestens genauso, oft noch viel, viel mehr geht es um die Überforderung der anderen Menschen, die als Helfer dabei sind oder als Eltern oder als Freunde und Bekannte oder als völlig Unbeteiligte. Die Frau, die in der Bäckerei arbeitet, oder der Eisverkäufer. Oder irgendjemand, der gerade zufällig in der Nähe ist, während Kommunikation nicht geht. Und manchmal denke ich mir das für die Leute, die nicht die mutistische Blockade ihr Leben lang kennen. Die Überforderung in der Situation noch viel größer sein muss als für den Mutismus-Betroffenen. Denn der kennt's. Für den ist es eine Variante von normal. Und so finde ich es insgesamt schon bemerkenswert, wie man Überforderung in der Diskussion über Mutismus ausblenden kann. Aber vielleicht erklärt das ganz gut, warum der nächste Begriff auch selten vorkommt. Das zweite Wort, das mir erstaunlich selten unterkommt, ist Hilflosigkeit. Auch da ist es für mich schwierig, aus der betroffenen Perspektive Mutismus zu beschreiben, ohne irgendwann zwangsläufig die Hilflosigkeit zu thematisieren. Denn für mich ist klar, sobald eine mutistische Blockade da ist, ist die Person hilflos geworden. So habe ich das oft genug selber erlebt. Aber dass es für mich klar ist, bedeutet nicht, dass es allgemein von allen, die sich mit Mutismus beschäftigen, genauso gesehen wird. Tatsächlich höre und lese ich wesentlich häufiger in Fachkreisen davon, dass jemand nicht sprechen will, dass jemand das Sprechen verweigert, dass jemand im Widerstand gegen die Therapie oder den Therapeuten ist. Und es macht einen riesen Unterschied, welche Begrifflichkeiten wir da verwenden, um zu beschreiben, was ein Betroffener von Mutismus in dem Moment hat, wenn Sprechen nicht geht. Der Umgang damit richtet sich danach, was wir als Problem erkennen. Und ich glaube, wenn wir Hilflosigkeit erkennen, ist naheliegend, dass man Hilfe anbietet. Würden wir aber Verweigerung oder Widerstand oder nicht wollen begrifflich als Problem benennen, wäre ebenso klar, dass man nicht hilft, sondern fordert. Und dieses Fordern wird ganz schnell zu einem Erzwingen wollen von etwas, was aufgrund der Hilflosigkeit unmöglich ist. Und da kommen wir auch wieder auf die Begriffe, die ich in der vorigen Folge thematisiert habe. Es ist naheliegend, dass jemand, der sich gegen Sprechen entscheidet, das vielleicht aus Angst tut. Und es ist auch naheliegend, dass wenn jemand aus Angst nicht spricht, der mehr Mut haben sollte, es doch zu tun. Das geht aber komplett an der Erfahrung, die man als Mutist hat, vorbei. Denn das Kernproblem, wenn die mutistische Blockade erstmal da ist, ist, dass man hilflos geworden ist. Und damit ist die einzige Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, aus dieser Hilflosigkeit in einen handlungsfähigen Zustand zu kommen. Und in ganz vielen Situationen wird die Antwort sein, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade kommt der Betroffene aus seiner eigenen Handlungsunfähigkeit nicht wieder raus. Und das bringt uns auch zum dritten, für mich fehlenden Begriff im Austausch über Mutismus, nämlich Handlungsunfähigkeit. Die Auswirkung der mutistischen Blockade ist eine umfassende Unfähigkeit, etwas zu ändern im Moment. Und das geht sehr, sehr weit über Sprechen oder Nichtsprechen raus. Mich verblüfft immer wieder, wie konsequent in der Diskussion über Mutismus das Nichtsprechen thematisiert wird. Aber all das andere, was in dem Moment auch nicht geht, fällt hinten runter. Und ja, die Sprachlosigkeit ist das hervorstechende Merkmal, aber es ist gar nicht das eigentliche Problem. Wenn du mich fragst, ist das eigentliche Problem, das in der Diskussion auch nicht auftaucht, Kontakt. Der Kontakt wird in der Sekunde unmöglich, in der die mutistische Blockade aktiv wird. Aber das ist so eine Schlussfolgerung, die liegt für mich nicht so sehr auf der Hand. Ich gebe zu, ich habe da selber viele Jahre drüber nachgedacht, bis mir endlich aufgefallen ist, dass die Unmöglichkeit von Kontakt dazu führt, dass die Kommunikation abreißt. Und ich glaube, ich habe noch mal eine Weile drüber nachgedacht, bevor mir dann klar geworden ist, dass wenn Kontakt da ist, das Sprechen geht. Auch für Betroffene von selektivem Mutismus. Vielleicht ist meine Erkenntnis, dass fehlender Kontakt vieles erklärt, aber in der Diskussion gar nicht so relevant. Denn Kontakt entsteht in Begegnungen, die ausreichend sicher sind. Und das geht unwillkürlich, automatisch. Sobald die Sicherheit da ist, ist der Kontakt auch da. Wir brauchen also nicht unbedingt eine Fachdiskussion über Kontakt zu führen, sobald wir die anderen Begriffe nicht mehr ausblenden, nämlich die, die Unsicherheit schaffen und damit Kontakt unterbrechen. Und das ist erstens Überforderung, zweitens Hilflosigkeit, drittens Handlungsunfähigkeit. Ich wage zu behaupten, dass eine Situation, in der weder Überforderung noch Hilflosigkeit noch Handlungsunfähigkeit auftaucht, keine mutistische Blockade verursachen kann. Und der Gedanke führt mich jetzt direkt zu einer positiven Überraschung. Der Begriff Blockade ist mittlerweile relativ selbstverständlich geworden. Vor 10 Jahren hat dieser Begriff komplett in der Fachdiskussion gefehlt. Man hat damals nur über den Mutismus und über den Mutisten gesprochen und dabei überhaupt nicht berücksichtigt, dass selektiv-mutistische Menschen neben diesem Mutismuszustand, in dem sie nicht reagieren können, ja auch den Normalzustand erleben. Und zwar eben immer dann, wenn sie nicht in der mutistischen Blockade sind. Und dass das jetzt in der Fachsprache angekommen ist, es gibt den Mutisten mit einer mutistischen Blockade und es gibt den Mutisten ohne mutistische Blockade mit allen Fähigkeiten, die man haben kann. Das macht einen enormen Unterschied. Es verändert zum Beispiel, dass man nicht in Anführungszeichen den Mutismus behandelt, sondern die Behandlung dreht sich darum, dass mutistische Blockaden seltener vorkommen. Und eine erfolgreiche Behandlung ist deswegen nicht, dass der Mutismus fertig behandelt ist, sondern dass es im Alltag kaum mehr oder am besten überhaupt nicht mehr zu mutistischen Blockaden kommt. Und sobald die Helfer neben dem Mutismuszustand auch den Normalzustand in den Fokus nehmen, kann die Hilfe sich ganz anders gestalten. Es geht mehr darum, den Normalzustand zu etablieren und weniger darum, und dadurch ist weniger Mutismuszustand im Leben und das macht insgesamt weniger Mutismus. Hättest du mich vor 10 Jahren gefragt, ob ich optimistisch bin, dass diese andere Betrachtungsweise sich durchsetzt, hätte ich nicht viel dazu sagen können und wahrscheinlich nur traurig den Kopf geschüttelt. Denn damals war dieser Gedanke sehr weit weg. Es hat wenige Betroffene gegeben, die versucht haben, den Mutismuszustand in den Mittelpunkt zu stellen. Ich war eine davon. Ich habe den Begriff der mutistischen Blockade sehr, sehr, sehr oft wiederholt, in der Hoffnung, dass er gehört wird. Aber dass das funktionieren wird, war für mich nicht absehbar. Denn die Experten waren im Kampf gegen den Mutismus und dieses Bekämpfen vom Mutismus hat sich auch sehr auf die Mutisten übertragen. Und mein Gefühl damals für Fachdiskussionen war, dass es in allererster Linie anstrengend für alle Beteiligten war. Heute kommt es mir so vor, als ob es für viele Experten eindeutiger darum geht, den Mutismuszustand zu betrachten, der halt in manchen Situationen da ist und ansonsten eben nicht. Und es kommt mir so vor, dass dadurch alle entspannter damit umgehen können. Denn Situationen können gestaltet werden. Ein Zustand lässt sich verändern. Der Mutismus eher nicht. Meine zusammenfassende Erkenntnis aus den Beobachtungen über zu wenig und zu viel betrachtete Begriffe ist, es dauert offensichtlich eine Weile, bis wir zu besseren Worten finden, die für die Mutismusbetroffenen hilfreicher sind. Aber aus meiner Erfahrung raus, über die letzten Jahre hinweg, bin ich etwas optimistischer geworden, dass auch die Idee von Überforderung und von Hilflosigkeit im Zusammenhang mit der mutistischen Blockade mit der Zeit in unseren Sprachgebrauch übergehen wird. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.